Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Göttinger Wochenmarkt. Frische Produkte aus der Region. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf dem Wochenmarktplatz am Jungen Theater.
Wie schwer wiegt die neue Präsidentenkette auf Ihren Schultern?
Also da ist jetzt die Frage, ob Sie den Physiker fragen. Ich bin zwar kein Physiker, ob die Masse gemeint ist oder das Gewicht. Und ich würde sagen, das Gewicht ist enorm in dem Sinne, dass da ja einzelne Glieder drin sind von den früheren Präsidenten. Und wenn man, ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel, aber nach der Wiedervereinigung war die Aufgabe der Max-Planck-Gesellschaft im Osten, in den neuen Bundesländern, neue Institute aufzubauen. Und dazu mussten im Westen jede Menge Abteilungen, ich habe die genaue Zahl vergessen, aber es waren Dutzende, geschlossen werden. Also es ist nicht so, dass nur ich vor großen Herausforderungen stehe. Martin Stadtmann hat seine Herausforderungen genannt. Insofern, das Gewicht besteht darin, praktisch in dieser Tradition zu stehen und in der zeitgeschichtlichen Situation, in der wir sind, jetzt wieder die nächsten Schritte zu gehen. Und da ist schon ein gewisses Gewicht zu spüren. Ich würde mal sagen, ich habe Respekt, nicht nur vor der Leistung der Vorgänger, sondern auch vor den Aufgaben, die jetzt anstehen. Aber ich habe auch keine Angst davor.
Bei der Festveranstaltung haben Sie Ihren 3-Punkte-Plan für Ihre kommenden 6 Jahre vorgestellt. Sie wollen neue Menschen für die MPG gewinnen und diese fördern, Prozesse und Strategien erneuern. Und Sie haben die gesellschaftliche Verantwortung von Forschung zum Kern Ihrer Präsidentschaft gemacht. Wie sieht diese Verantwortung genau aus?
Ja, die ist sehr vielschichtig. Also ich gebe Ihnen einfach mal ein paar Beispiele. Das erste wäre die Gesellschaft und unsere Partner, auch in Wirtschaft, in den Medien, in der Politik, all diesen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, in einen Dialog einzutreten. Ich habe zwar in der Corona-Zeit gelernt, dass es da einen kleinen Prozentsatz an Menschen gibt, die, mit denen spricht man, aber die wird man vielleicht nie überzeugen, weil man keinen gemeinsamen Nenner findet. Das ist dann frustrierend, aber das heißt nicht, dass wir mit diesen Menschen nicht sprechen, also in einen Dialog einzutreten. Das zweite ist die Nachhaltigkeit. Also ich glaube, wir haben auch Vorbildfunktion, wir bekommen viele Steuergelder und natürlich ist unser Auftrag, Spitzenforschung zu machen. Aber wenn wir jetzt noch zeigen könnten, dass wir Spitzenforschung immer besser mit Nachhaltigkeit, wir tun ja schon sehr viel, aber immer besser noch mit Nachhaltigkeit kombinieren können, das hätte auch Vorbildfunktion für andere Bereiche, auch des öffentlichen Sektors. Und insofern gibt es da mehrere Punkte, die zu dieser gesellschaftlichen Verantwortung gehören. Ein drittes vielleicht noch kurz. Wenn wir sehen, es gibt Orientierungsbedarf oder Menschen sehnen sich nach Rat zu bestimmten Themen, zum Beispiel künstliche Intelligenz, zum Beispiel auch medizinische Fragen, ja, Gen- und Stammzelltherapie. Es gibt so viele Fragen und wir haben Experten in der Max-Planck-Gesellschaft. Dann wollen wir uns auch schneller und lauter zu Wort melden und auch unser Wissen, unsere Einsichten teilen, so in der Hoffnung, dass Menschen davon profitieren.
Sie haben in Ihrer Antrittsrede auch gesagt, dass Wissenschaft Demokratie schütze. Was meinen Sie damit?
Ja, es ist sogar auch so, dass dann Demokratie wieder Wissenschaft schützt. Das habe ich gestern gelernt. Also es ist ein Ringschluss. Es ist ein System, was sich stützt. Es ist ja so, Demokratie funktioniert nur, wenn die Menschen urteilsfähig sind. Das heißt, ich muss als Bürger, als Bürgerin in der Lage sein, eine Entscheidung zu treffen, weil ich bestimmte Sachverhalte verstehe. Und das wiederum ist nur möglich, wenn Sachverhalte, die ja neu entstehen, ja, die KI gab es ja vor 10 Jahren nicht, wenn die dann auch erforscht werden, wenn die erklärt werden, nur dann kann ja eine Bürgerin, Bürger das Richtige, sich entscheiden für die Partei, die für sie oder ihn richtig ist und dann bei einer Wahl auch entsprechend entscheiden. Also diese Urteilsfähigkeit ist sehr wichtig. Auch in der Demokratie haben wir ja alle die Funktion, zu prüfen, ja, entwickeln wir uns als Gesellschaft in die richtige Richtung. Und das geht nur mit Urteilsfähigkeit. Und da spielt die Wissenschaft eine ganz große Rolle.
Grenzen zu überwinden ist Ihnen ein wichtiges Anliegen. Das haben Sie beim Festakt am Beispiel der Chansonnière Barbara dargestellt. Auch heute haben Sie den Wissenschaftler als Künstler beschworen oder Gemeinsamkeiten festgestellt. Inwiefern kann denn vielleicht auch eine Stärkung des Kunst- und Kulturbereichs Spitzenforschung begünstigen?
Ich will es mal ganz konkret machen. Ich war in Frankfurt am Institut für empirische Ästhetik. Ja, und ich komme in das Max-Planck-Institut, war alles wie immer, das sind Büros und Seminarraum und so weiter. Und auf einmal komme ich in den Raum und denke, das ist ein Konzertsaal. Jetzt sind wir irgendwie, haben wir uns vielleicht verlaufen in diesem großen Gebäude. Und nee, das ist, da wird erforscht, wie Menschen ästhetisches Erleben, also die Wahrnehmung von Schönheit. Es ist ja so, dass Schönheit ist ja nichts direkt Messbares, was wir vermessen können, ist, was Schönheit in Menschen auslöst. Bis hin zur Pulserhöhung oder Adrenalinausschütten, was weiß ich. Und die machen das tatsächlich. Und dann ist mein Kollege dort, ist was Außergewöhnliches passiert. Der ist dann auf die Bühne, hat sich an den Flügel gesetzt und hat, das ist ein Profi-Pianist, ne, obwohl er auch Max-Planck-Direktor und Forscher ist, ist zweigleisig und ein tolles Beispiel für Ihre Frage. Weil er setzte sich an den Flügel und hat dann wirklich mit viel Dynamik ja, tolle Phrasen gespielt. Und dann hat er ein Notebook rausgeholt und hat das auf den Notenständer gestellt und hat so ein bisschen getippt und hat so gemacht. Und es wurde, auf einmal bewegten sich die Tasten mit der vollen menschlichen Dynamik und es war wirklich diffizil. Also nicht was Einfaches, hat die Maschine das nachgespielt. Es ist ein neuartiger Flügel, der für Internetkonzerte konzipiert ist. Also wenn Sie jetzt über das nötige Kleingeld verfügen, so eine Flügel zu kaufen, können Sie sich den Flügel reinstellen in Ihr Home da in Kalifornien oder so, wenn Sie schnelle Internetverbindung haben. Und dann haben Sie die gleiche akustische Erfahrung von dem Konzert, was in Japan stattfindet mit dem Starpianisten. So. Und die nutzen jetzt diese Technologie, um zum Beispiel zu fragen, wenn das Publikum da sitzt, und die sind alle verkabelt natürlich, ja, damit man messen kann, was passiert, und werden hinterher befragt, also auch klassisch psychologisch befragt. Die können jetzt messen, das Konzert läuft ab mit dem Pianisten und ohne den Pianisten, mit physikalisch den gleichen Eindrücken, nur es fehlt der Künstler oder die Künstlerin. Und die Ergebnisse sind noch nicht da, aber das wird natürlich eine Sensation. Dann kann man messen, was macht eigentlich die Performance aus. Und Sie sehen an dem Beispiel, wie sich alles befruchtet. Also wir haben hier Musikwissenschaften, wir haben hier Hochtechnologie, wir haben hier menschliche Empfindung, also bis hin zum Hormonhaushalt, Biochemie. Wir haben hier grundsätzlich Fragen der Philosophie, also was ist eigentlich der Mensch, was ist Perzeption, Wahrnehmung, wie wird Wahrnehmung und Bewegung integriert im menschlichen Körper. Das ist nämlich im Prinzip ein Regelkreis, den wir nur nicht als Einheit wahrnehmen, weil dann Wahrnehmung und Bewegung nicht gleichzeitig ins Bewusstsein treten kann. Ja, das ist das sogenannte Drehtürprinzip. Also Sie sehen, hier ist alles verknüpft und das ist Max Planck, wir wollen. Und das, leider können wir das nur durch neue Forschungsfelder schaffen, weil im Prinzip, was wir jetzt da machen könnten an dem Beispiel, müsste jetzt Universalgelehrter werden, aber da es nicht mehr möglich ist wegen der Fülle des Wissens, ist unser einziger Ausweg, ein neues Forschungsfeld zu eröffnen. Und das ist die empirische Ästhetik. Und das ist Max Planck. Weil Sie können das, was vor 200 Jahren passiert ist mit der Aufklärung in Disziplinen, können Sie nicht heilen. Das können Sie nur mit dem kleinen Werkzeug der Neugründung von Forschungsfeldern adressieren. Aber leider, leider, so sehr wir uns das wünschen, wird es nicht mehr möglich sein, so die Universalgelehrten zu haben. Mit einer Ausnahme, die Maschinen. Und das ist natürlich eine spannende Frage, ob dadurch, dass das Weltwissen integriert werden kann von Maschinen, ob vielleicht wieder eine Art ja, Universalgelehrtentum entstehen könnte, wenn die künstliche Intelligenz so lernfähig wird, dass sie auch mit der Menschheit interagiert. Und auch das ist ein neues Forschungsfeld, dass man also nicht fragt, was können die Maschinen für uns tun? Und das ist jetzt verrückt. Sondern sie fragen, wie verhalten sich eigentlich Maschinen? Sie akzeptieren die Maschinen als Gegenüber und erforschen jetzt, wie verhält sich die Maschine. Ja? Weil was nämlich gerade passiert, sind, dass emergente Eigenschaften auftreten in den Maschinen, die diejenigen, die sie programmiert haben, nicht vorher sagen konnten. Und das ist das Phänomen der Emergenz, zu dem natürlich auch Bewusstsein gehört und anderes. Und vielleicht können wir dem näher kommen, wenn wir fragen, wie verhalten sich eigentlich unsere neuen Gegenüber, die Maschinen.
Ihr Vorgänger Martin Stratmann hat bei seiner Verabschiedung deutlich dargestellt, dass Deutschland, auch ganz Europa, bei der Exzellenzforschung im Vergleich zu China und den USA ins Hintertreffen geraten ist. Welche Strategien verhelfen denn der hiesigen Forschung zu mehr Innovation?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also Tatsache ist ja, dass wir aufgrund der ganzen Belastungen unseres Haushalts in Deutschland, denken Sie an die Zeitenwende, denken Sie aber auch an die ganzen Folgekosten noch aus der Corona-Zeit und anderes, dass wir keine riesigen Sprünge erwarten können, was die Finanzierung angeht. Denn es gibt ja viele Bereiche in der Gesellschaft, wo Geld benötigt wird, auch ganz andere Bereiche. Denken Sie zum Beispiel an den sozialen Bereich, denken Sie an den medizinischen Bereich und so weiter. Also wir werden da keine großen Sprünge sehen. Wir hoffen, dass wir zumindest einen finanziellen Ausgleich bekommen für die Mehrkosten, sodass wir zumindest unser Niveau halten können. Meine Sorge wäre nämlich sonst, dass wir in ein, zwei Jahren vor der Situation stehen, dass wir eben dann doch überlegen müssen, was können wir uns überhaupt noch leisten? Und es wäre wirklich schade, weil eben die Wissenschaft diese vielen verschiedenen Funktionen hat für die Demokratie und für die Gesellschaft. Aber wir werden also sozusagen nicht große Sprünge machen, aber wir werden durch gezielte Verbesserungen im Wissenschaftssystem, auch innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft, sicherlich in der Lage sein, möglichst effizient die Steuermittel, die uns anvertraut sind, auch zu nutzen. Und da werde ich mich sehr für einsetzen. Also die Devise lautet, uns immer wieder zu erneuern mit den Mitteln, die uns anvertraut werden. Und das bedeutet eben auch, dass man Liebgewonnenes oder Vertrautes manchmal aufgeben muss, um Raum zu schaffen für Neues.
Die Forderung nach Bürokratieabbau fand beim Festakt großen Applaus. Wie ist denn das Verhältnis der MPG zu Brüssel?
Wir haben nicht nur innerhalb der Generalverwaltung gute Beziehungen zu Brüssel. Wir haben jetzt auch eine Vizepräsidentin, die sich sehr gut auskennt, gute Kontakte nach Brüssel hat. Wir werden in Zukunft einfach versuchen, früh dran zu sein, unsere Wünsche zu äußern, aber auch unsere Kritik, wenn sie nötig wird, und werden einfach versuchen, dass die europäische Wissenschaft als Ganzes sich in eine gute Richtung bewegt. Und das bedeutet für mich, Menschen fördern, einzelne Projekte fördern und weniger Programme, dann erhöhen wir unsere Chancen, dass wir für die Zukunft gut vorbereitet sind.